Unabhängig planen, prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt.
Grüß Gott, meine Damen und Herren. Danke für Ihr zahlreiches Kommen zu der heute sehr interessanten Vorstellung gewisser Themen zum Datenschutz. Sehr geehrter Präsident, Peter Bauer darf die Einleitung und die allgemeine Begrüßung machen und dann darf ich die Moderation übernehmen. Dankeschön. Bitte, Herr Präsident.
Dankeschön. Ich bin Vizepräsident der Länderkammer Wien-Niederösterreich-Burgenland. Nichtsdestoweniger begrüße ich Sie natürlich sehr, sehr gerne und sehr herzlich. Sehr geehrter Dr. Schmiedl, Leiter der österreichischen Datenschutzbehörde. Sehr geehrter Herr Thuma, Vorstandsmitglied des VÖSI. Liebe Mitglieder der Fachgruppe IT, sehr geehrte Anwesende. Die Datenschutzgrundverordnung 2016 aus 679 mit der wunderschönen Abkürzung DSGVO hat 99 Artikeln auf 78 A4-Seiten. Die ersten zwei Absätze des ersten Artikels möchte ich vorlesen. Artikel 1, Gegenstand und Ziele. Diese Verordnung enthält Vorschriften zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Verkehr solcher Daten. Absatz 2, diese Verordnung schützt die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen und insbesondere deren Recht auf Schutz personenbezogener Daten. Wunderbare Ziele, die man verfolgen sollte, beziehungsweise, da es eine Verordnung ist, Ziele, die man sowieso verfolgen muss. Die meisten von uns kommen jeden Tag mehrere Male mit den Auswirkungen dieser Verordnung in Berührung. Dann nämlich, wenn Sie die Cookie-Frage am Beginn Ihrer Webseite wegklicken, um endlich zum Inhalt, der Sie wirklich interessiert, zu kommen. Ich finde das genauso lästig wie wahrscheinlich Sie. Aber es ist mir viel lieber, Europa sucht einen Weg, der vielleicht auch manchmal umständlich ist, manchmal auch ein Irrweg sein mag, den man aber auch korrigieren kann, um die schon zitierten Schutzziele zu erreichen, als die Daten unwissend, jedenfalls unfreiwillig, jenen zu übermitteln, die sie dann vielleicht missbrauchen. Nun sind Cookie-Warnungen selbstverständlich nicht das Einzige, was auf den erwähnten 78er Vierseiten der DSGVO geregelt wird. Und natürlich sind diese Anforderungen gerade für klein- und mittlere Unternehmen komplex und oft verwirrend und werden daher oft ignoriert. Immerhin eine anerkannte österreichische Methode. Dies wiederum kann aber schwere Folgen haben. Umso mehr freut es mich, dass die Fachgruppe IT der Ziviltechnikerinnenkammer einen Leitfaden entwickelt hat, der die Einhaltung der DSGVO, also unser aller Datenschutz für KMUs, einfacher machen möchte. Das, was wir schon im Bereich des Bauens seit längerem praktizieren, nämlich dort, wo Unklarheiten bezüglich des Standes der Technik bestehen, den Stand der Technik einfach zu setzen, verfolgen wir nun konsequent auch im IT-Bereich. Wir schaffen evidenzbasiertes Wissen und nachvollziehbare Schlüsse, dort, wo andere schon die Übersicht verloren haben. Dafür möchte ich mich besonders bei den Mitgliedern unserer Fachgruppe IT bedanken und wünsche uns allen eine interessante und erkenntnisreiche Veranstaltung. Dankeschön.
Recht herzlichen Dank, Herr Vizepräsident Peter Bauer. Gut, ich darf nochmal die Mitglieder meiner Bundesfachgruppe bzw. Fachgruppe Informationstechnologie vorstellen. Diplomischer Vierler. Wolfgang ist der Erste unserer Zunft als Informatiker. Er hat hier die Wege geebnet für uns als Ziviltechniker für Informationstechnologie, die ich danach kurz noch vorstellen darf. Dann darf ich den Peter Gelber auch noch vorstellen, Dr. Peter Gelber, seines Zeichens auch schon langjähriges Mitglied bei uns in der Fachgruppe. Und diese beiden Herren sind hauptverantwortlich für die Entwicklung der TOMS, die wir als Fachgruppe und als Kammer sehr, sehr unterstützen und heute froh sind, dass auch der Leiter der Datenschutzbehörde, Herr Dr. Schmiedl, uns die Ehre gibt, hier zu dem Thema zu sprechen. Ich darf auch noch Kurt Jubmann begrüßen, der uns die Ehre gibt, auch anwesend zu sein. Dankeschön. Ich darf dann den Herrn Thumaner vorstellen von der FÖSI, Vorstandsmitglied, und der auch heute bei uns hier sein wird und die Diskussion mittragen wird. Dann darf ich jetzt zu der Agenda gehen und das Wort an den Wolfgang übergeben.
Ich gebe gleich weiter an dich, Heinz, und ersuche dich um deine Begrüßungsworte seitens des FÖSI.
Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, freue mich sehr über die Teilnahme, freue mich auch sehr, dass dieser Event zustande kam in Zusammenarbeit mit der Kammer der Ziviltechniker und dem Verband der österreichischen Softwareinnovationen. Ich möchte auf den FÖSI auch kurz eingehen. Unser Verband der österreichischen Softwareinnovationen besteht seit mittlerweile 39 Jahren, also nächstes Jahr wird es spannend, werden wir 40 Jahre Jubiläum feiern. Und wir sehen unseren Aufgabenbereich einerseits in der Stärkung der österreichischen Softwarebranche national und international. Wir wollen Rahmenbedingungen schaffen für nachhaltige wirtschaftliche Erfolge in dem Segment und wir wollen natürlich auch einen gesellschaftlichen Diskurs zu Software fördern. Prinzipiell agiert der FÖSE als aktive Interessensvertretung der Softwarebranche in Österreich. Wir sind natürlich bestrebt, eine möglichst große Zahl an Mitgliedern zu gewinnen und wollen natürlich die gesellschaftliche Akzeptanz von Software als Baustein eines modernen Lebens fördern. In weiterer Folge führen wir dazu natürlich auch Kommunikation mit Politikern über wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen für die Softwarebranche in Österreich. Und es ist uns ein Anliegen der Optimierung der internationalen Vernetzung, die Bedeutung der österreichischen Softwarebranche nach außen zu tragen und durch gezielte Nutzung von Exportchancen das Wachstum zu stärken. Die Mission des FÖSE liegt hier in der Vernetzung der Mitglieder durch direkten Wissensaustausch in den Arbeitskreisen. Die FÖSE-Mitglieder sollen voneinander lernen und sollen gemeinsam Positionen entwickeln und Aktivitäten starten. Die Stellung von Software als zentraler Bestandteil der österreichischen Wertschöpfung ist uns natürlich auch ein Anliegen und wir wollen hier natürlich den Software-Business ausbauen. Ich bin in meiner Funktion als Vorstandsmitglied des FÖSIS auch Mentor der SIG Datenschutz, gemeinsam mit Wolfgang Fierler und Dr. Peter Gelber. Und Ziel ist es hier, Datenschutz sichtbar zu machen. Das ist uns einmal ganz wichtig. Und die Unternehmen sollen mit einem eigenen DSGVO-Zertifikat diese DSGVO-Konformität stärken können. Die Leitung hier jetzt in der SIG Datenschutz haben, wie gesagt, Diplom-Ingenieur Wolfgang Fierler und Diplom-Ingenieur Dr. Peter Gelber. Und somit gebe ich das Wort auch weiter.
Dankeschön für Ihre einleitenden Worte. Nach der Agenda darf ich kurz die Bundesfachgruppe Informationstechnologie vorstellen. Wir sind im Bereich der Planung und Prüfung von IT-Systemen unabhängig in Österreich tätig. Wir sind in der Funktion staatlich befugt beeidet. Wir errichten öffentliche Urkunden im Bereich der Informationstechnologie, das heißt Urkunden, die nach Ziviltechnikgesetz § 3 Absatz 3 und der Zivilprozessordnung § 292 als öffentliche Urkunden angesehen werden, die dieselbe Beweiskraft haben wie öffentliche Urkunden von Behörden. Das ist einmal die Grundlage unserer Tätigkeit. Das heißt, wir haben hohe Verantwortung im Bereich der Planung und Prüfung von Informationstechnologiesystemen. Wir sind eine Vertrauensstelle, unabhängig und unterliegen auch der Aufsicht des Justizministeriums bei unseren Prüfungen. Und sollte es hier Themen geben, die eben nicht rechtskonform sind. Das heißt, wir haben technische Aufgaben, aber müssen immer schauen, dass wir die Prüfungen im Rechtsrahmen durchführen. Ich darf Ihnen dazu vielleicht ein Beispiel geben. Wir werden immer wieder zu forensischen Beweissicherungen bei Cyberattacken und dergleichen herangezogen. Und wenn es zum Beispiel darum geht, ob jemand, ein Mitarbeiter, Daten gestohlen hat, dann ist es so, dass wir nicht sofort das forensisch analysieren dürfen, sondern müssen die Rechtslage prüfen. Das heißt, besteht das überwiegende Interesse, diese Daten zu erheben, auszuwerten und zu begutachten. Das heißt, man darf schon im Vorfeld keine Fehler machen und dazu sind eben die Ziviltechnik für Informationstechnologie, die eben auch rechtlich dazu schauen müssen, dass sie den Rahmen nicht überschreiten, das zuerst prüfen und wenn die rechtliche Prüfung in Ordnung ist, durch einen Rechtsanwalt meistens, dann übernehmen wir die Prüfungen. Also das heißt, prüfen nach Standards und rechtskonform ist eine Wichtigkeit. Ich darf Ihnen ein zweites Thema noch sagen. Das ist das Thema, wenn Sie online sind. Sie sind überall auf YouTube, Instagram, TikTok und bei gewissen sensiblen Themen überlege ich mir schon, ob ich das like oder nicht, weil man massiv überwacht wird in diesen Räumen und dazu ist ein starkes Datenschutzgesetz in Österreich, aber auch in Europa wichtig. Was tun wir? Wie gesagt, ich habe das schon kurz erwähnt, wir sind sehr behördennahe mit unserer de facto amtlichen Befugnis bei der technischen Befundung unserer Berichte, Befunde und Gutachten. Wir beraten unabhängig, das ist immer wichtig, weil gewisse Beratungen sind geldgetrieben, das heißt, es geht nicht immer um die beste Lösung der Kunden, sondern es geht ab und zu auch darum, dass man eben versucht, Umsatz zu machen. Wir arbeiten in dem Zusammenhang für den Kunden, wir planen Systeme unabhängig, prüfen, haben wir schon gesagt, im Datenschutzbereich, im Cybersicherheitsbereich, dort haben wir das Netz- und Informationssicherheitsgesetz. Wir haben natürlich auch das große Thema Künstliche Intelligenz. Ja, wir haben die Dreifaltigkeit, wenn ich das so nennen darf, der Künstliche Intelligenz, das Netz- und Informationssicherheitsgesetz und als wichtige Säule den Datenschutz als dritten Bereich. Mediation machen wir auch im Zusammenhang mit Streitigkeiten, wenn es darum geht, dass ein Dienstleister vielleicht zu viel Geld verlangt und der Kunde sagt, nein, die Dienstleistung wurde nie erbracht. Dann haben wir noch die unabhängige Überprüfung von Systemen, treuhändige Softwarehinterlegung, Generalschlüssel, elektronische, die wir bei uns verwahren. Und das sind so Aufgaben, die wir als Ziviltechniker für Informationstechnologie wahrnehmen, die immer wichtiger wird, weil es geht um das Vertrauen in die Informationstechnologie, das sehr oft verloren wird. Dann, das habe ich schon gesagt, dass wir IT-Ziviltechniker gesiegelte Befunde erstellen, die öffentliche Urkunden darstellen, die eine erhöhte Beweiskraft vor Gerichten und Verwaltungsbehörden haben. Das heißt, Herr Dr. Schmiedl, Sie können immer gerne auf uns Ziviltechniker zukommen, wenn es diesbezügliche Aufgaben gibt, technische. Ja, da arbeiten wir sehr gerne zu. Und als letzte Folie darf ich Ihnen noch unseren neu entwickelten Flyer für die Ziviltechnik für Informationstechnologie mitgeben. Wir haben einen QR-Code hier angepasst und ich darf Sie einfach bitten, wenn Sie vertiefte Informationen benötigen, schauen Sie sich den Flyer an oder kommen Sie auf uns zu. Dankeschön nochmal. Ich darf Sie, Herr Dr. Schmiedl, bitten, das Wort an Sie zu übergeben. Das tue ich jetzt. Dankeschön.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, es freut mich, dass ich als Leiter der Datenschutzbehörde heute bei diesem Mediengespräch anwesend sein kann. Ich möchte Ihnen ein paar Informationen seitens der Datenschutzbehörde geben. Die Datenschutzgrundverordnung wurde ja bereits angesprochen. Sie enthält, was die Datensicherheit betrifft, einen sehr wesentlichen Artikel, auf den werde ich dann in weiterer Folge eingehen. Was mir aber wichtig ist zu betonen, ist, dass Datensicherheitsmaßnahmen wichtig sind, aber das ist nicht das einzige Element des Datenschutzes, auch wenn das quasi nach außen natürlich vielleicht das Plakativste ist. Aber beim Schutz personenbezogener Daten geht es um mehr als nur die Daten, sage ich einmal, technisch abzusichern. Da geht es auch um solche Sachen, wie dass ich mir überlegen muss, zu welchen Zwecken verarbeite ich personenbezogene Daten, auf welche Rechtsgrundlage kann ich die Datenverarbeitung stützen. Und ein anderer wesentlicher Aspekt ist natürlich dann auch, diese Daten vor unberechtigten Zugriffen zu schützen. Ein paar Verfahrenszahlen, nur damit Sie sehen, wie sich das in Österreich ausgewirkt hat. Die Datenschutzgrundverordnung selber kennen Sie. Sie ist allerdings jetzt, sage ich einmal, kein Neuland, weil Österreich eine sehr lange Tradition hat im Bereich des Datenschutzes. Das erste Datenschutzgesetz in Österreich wurde übrigens 1978 verabschiedet, trat am 1. Januar 1980 in Kraft. Also das heißt, wir feiern dieses Jahr 45 Jahre gesetzlichen Datenschutz in Österreich. Da war Österreich durchaus in der ersten Liga mit dabei. Und der Datenschutz hat sich natürlich über diese 45 Jahre kontinuierlich weiterentwickelt. Also zuerst als rein österreichisches Gesetz und seit dem Beitritt zur Europäischen Union ist der Datenschutz eigentlich ausschließlich unionsrechtlich determiniert. Und das hat sich dann natürlich auch durch die Datenschutzgrundverordnung manifestiert, die 2016 verabschiedet wurde und 2018 dann in Geltung getreten ist. Und man sieht ja auch, wenn Sie sich diesen Zeitstrahl hier anschauen, wie sich das verfahrenstechnisch bei der Datenschutzbehörde entwickelt hat. Also das heißt im Prinzip von 2018 weg eigentlich ein fast kontinuierlicher Anstieg an Verfahren, wobei wir 2021 einen ziemlichen Zacken nach oben haben, was die Beschwerdeverfahren betrifft. Das hing mit der Corona-Pandemie zusammen, mit sogenannten Impfbeschwerden. Also das heißt, dass einige öffentliche Stellen personalisierte Briefe an nicht geimpfte Personen geschickt haben, mit dem Ersuchen, sich impfen zu lassen, teilweise gleich unter Zuweisung eines konkreten Impftermins. Und das haben dann über 4000 Personen zum Anlass genommen, sich bei der Datenschutzbehörde darüber zu beschweren. Datensicherheitsmaßnahmen spielen natürlich in den Beschwerdeverfahren und in den anderen Verfahren auch eine Rolle. Aber wie Sie sehen, wie gesagt, haben wir nicht unbedingt wenig zu tun. Wir versuchen natürlich halt mit dem Personalstand, den wir haben, und wir haben zu wenig, das muss ich ganz offen sagen, bestmöglich diesen Verfahrenszahlen auch Herr zu werden. Hier sehen Sie zum Beispiel auch eine Darstellung der Entwicklung der Verfahrenszahlen. Also gegliedert der rote Balken wären Individualbeschwerden. Also das heißt, jede Person kann sich natürlich wegen einer behaupteten Rechtsverletzung bei der Datenschutzbehörde beschweren. Und wir haben auch eine Pflicht, diese Beschwerden im angemessenen Umfang zu untersuchen und zu einem Ergebnis zu führen. Der schwarze Balken sind amtsägige Prüfverfahren. Das heißt, wo die Datenschutzbehörde von sich aus tätig wird, aufgrund medialer Berichterstattung oder weil es anonyme Eingaben gibt. Und der grüne Balken, sofern man ihn überhaupt sieht, das ist die Anzahl der Bediensteten in Relation zu den Verfahren, die wir haben. Ja? Also Sie sehen, wir gehören jetzt nicht unbedingt zu den bestausgestatteten Behörden. Das wurde auch vor zwei Tagen im Parlament angesprochen, wo ich im Justizausschuss den Datenschutzbericht 2024 präsentieren konnte. Und im europäischen Vergleich gehört die Datenschutzbehörde mit knapp 50 Bediensteten mittlerweile eher zu den kleineren. Ja? Also das heißt, dass eigentlich viele andere Länder, die vergleichbar mit Österreich sind, von der Bevölkerungsanzahl her, wie Tschechien, Ungarn, auch die Slowakei zum Teil, teilweise mehr Bedienstete in den jeweiligen Datenschutzbehörden haben als wir in Österreich. Digitalisierung ist jetzt nicht auf Datenschutz beschränkt. Ich glaube, das wurde auch schon hier angesprochen. Aus diesem Grund gibt es in Österreich das sogenannte Netzwerk Digitalisierung, das letztes Jahr ins Leben gerufen wurde. Was ist das? Das ist ein informeller Zusammenschluss aller unabhängigen Aufsichts- und Regulierungsbehörden in Österreich, die im weiteren Sinne mit Fragen der Digitalisierung befasst sind. Da gehören neben der Datenschutzbehörde auch die Bundeswettbewerbsbehörde dazu, die E-Control, die Finanzmarktaufsicht, die ComAustria, die RTR, also die Rundfunk- und Telekom-Regulierungs GmbH, Fachbereich Telekom, die Schienenkontroll und auch die Telekom-Kontrollkommission. Das heißt also, wir haben uns hier zu einem informellen Netzwerk zusammengeschlossen, um uns zu Fragen der Digitalisierung auszutauschen, aber auch, um bestmöglich widersprechende Entscheidungen zu verhindern. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, wenn zum Beispiel die Finanzmarktaufsicht an die Banken und Versicherungen bestimmte Anforderungen stellt, welche personenbezogenen Daten für Zwecke der Geldwäscheprävention erhoben werden sollen. Und wir dann in einem Prüfverfahren die Ansicht vertreten, dass das zu viel des Guten ist und dass auch mit weniger das Auslangen gefunden werden könnte, ist das für die Rechtsunterworfene nicht unbedingt sinnvoll, weil sie sich dann mit unterschiedlichen Rechtsmeinungen von zwei unterschiedlichen Behörden konfrontiert sehen und beide Behörden sie theoretisch wegen der jeweiligen Übertretung auch verwaltungsstrafrechtlich belangen können. Also das versuchen wir natürlich auch abzufangen im Bereich des Netzwerks Digitalisierung. Wobei natürlich die jeweilige Eigenständigkeit und Unabhängigkeit dieser genannten Behörden unberührt bleibt. Das ist, wie gesagt, ein fachlicher Zusammenschluss, aber wir sind jetzt kein Konglomerat, das, sage ich einmal, unter einem Dach vereint ist. Worum geht's bei den Datensicherheitsmaßnahmen? Das sind Maßnahmen oder Vorgaben, die in der Datenschutzgrundverordnung im Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung vorgegeben sind. Im Wesentlichen geht's darum, dass unter Berücksichtigung des Standes der Technik, der Implementierungskosten und der Art und des Umfangs der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere des Risikos und so weiter und so fort auf verantwortliche und Auftragsverarbeiter geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen müssen, um diesem Risiko auf angemessener Basis zu begehen. Was heißt das? Das ist im Prinzip eine Vorgabe, die die Verantwortlichen und die Auftragsverarbeiter, also das sind im Prinzip die, die personenbezogene Daten verarbeiten oder im Auftrag verarbeiten, verpflichten, eine Risikoanalyse zu machen. Die Datenschutzgrundverordnung verfolgt über weite Strecken einen sogenannten risikobasierten Ansatz. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wenn ich personenbezogene Daten verarbeite, welches Risiko ist damit verbunden? Um welche personenbezogenen Daten geht es? Sind das nur Rechnungsdaten? Sind das zum Beispiel auch Gesundheitsdaten? Sind das Daten über die Gewerkschaftszugehörigkeit beispielsweise oder über die sexuelle Orientierung? Das sind übrigens besonders geschützte Daten. Das heißt, ich muss mir am Anfang Gedanken machen, welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet und für welche Zwecke und dann abgeleitet daraus, welche Sicherheitsmaßnahmen sind erforderlich, um diese personenbezogenen Daten gegen unberechtigte Zugriffe von außen, aber auch von innen zu schützen. Es geht also nicht nur darum, dass man Angriffe von außen abwehrt, sondern auch entsprechende Sicherheitsmaßnahmen implementiert, um unberechtigten Zugriff aus den eigenen Reihen auf diese personenbezogenen Daten zu verhindern. Und da ist die Datenschutzgrundverordnung sehr flexibel, sage ich einmal, ja, weil sie, wie gesagt, kein Schema F vorschreibt, sondern einen risikobasierten Ansatz verfolgt. Es ist eine Pflicht des Verantwortlichen und des Auftragsverarbeiters, sich darüber Gedanken zu machen. Und ich habe bereits erwähnt, diese Datensicherheitsmaßnahmen können bzw. müssen sogar variieren, je nachdem, welche Datenverarbeitung erfolgt. Es ist völlig klar, dass zum Beispiel ein Bäcker eine völlig andere Datenverarbeitung hat als eine Krankenanstalt oder ein Medienunternehmen oder eine Versicherung oder eine Bank. Das sind also ganz unterschiedliche Formen der Datenverarbeitung mit unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten für Risiken und das muss man natürlich auch entsprechend berücksichtigen, wenn es um Datensicherheitsmaßnahmen geht. Wirtschaftliche Überlegungen, also Implementierungskosten, können dabei auch eine Rolle spielen. Also die Datenschutzgrundverordnung verlangt nicht, dass immer das teuerste Produkt von der besten Stange genommen wird, sondern man darf und muss sich natürlich sehr wohl Gedanken machen, was jetzt für das eigene Unternehmen wirtschaftlich vertretbar ist. Aber natürlich, wie gesagt, immer im Hinblick auf die Eintrittswahrscheinlichkeit des Risikos. Wenn ich für mich beurteile, dass eine Eintrittswahrscheinlichkeit für ein Risiko, das heißt die Gefahr eines externen Angriffes, sehr hoch ist, dann werde ich wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen müssen, um diesem Risiko zu begegnen, anstatt das Risiko zu ignorieren. Weil ein Angriff, sage ich einmal, insbesondere von außen, ein digitaler Angriff, der geht schneller, als man denkt und kann sehr unangenehme Folgen haben. Wie kommt das Ganze dann vor die Datenschutzbehörde? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Erstens einmal können betroffene Personen sich bei der Datenschutzbehörde wegen mangelnder Datensicherheitsmaßnahmen beschweren. Ich gebe Ihnen ein plakatives Beispiel, weil das auch medial diskutiert wurde. Vor einigen Jahren hatte die ehemalige GIS GmbH, also die Gebühren- und Informationsservice GmbH, die früher die ORF-Gebühren eingetrieben hat, ein massives Datensicherheitsproblem, weil personenbezogene Daten durch eine interne Unachtsamkeit ins Darknet gelangt sind. Und da redet man nicht von ein paar Tausend, sondern da reden wir von ein paar Millionen personenbezogene Daten, inklusive Anschriften in Österreich und so weiter. Die sind dann im Darknet gelandet, sind dort zum Verkauf angeboten worden, konnten dann vom Bundeskriminalamt, sage ich mal, erfolgreich zurückgekauft werden und man konnte auch den Täter ausforschen. Der wurde dann, glaube ich, in den Niederlanden verurteilt. Bei der Datenschutzbehörde ist das Ganze dann gelandet, weil sich diverse Personen natürlich beschwert haben, deren personenbezogene Daten im Darknet sind. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, sich an die Datenschutzbehörde zu wenden. Zweitens kann die Datenschutzbehörde ein sogenanntes armzägiges Prüfverfahren einleiten, das heißt von sich aus tätig werden, aufgrund medialer Berichterstattung zum Beispiel. Und natürlich kann die Datenschutzbehörde je nach Lage des Falles auch ein sogenanntes Verwaltungsstrafverfahren einleiten, wo dann sehr hohe Geldbußen im Raum stehen. Was natürlich auch möglich ist, damit hat die Datenschutzbehörde aber nichts zu tun, ist, dass wegen mangelnder Datensicherheitsmaßnahmen ein Zivilverfahren vor einem Zivilgericht angestrengt wird, unter Umständen kombiniert auch mit Schadenersatzforderungen, weil natürlich durch einen Verlust personenbezogener Daten auch ein Schaden entstehen kann. Und die Datenschutzgrundverordnung, also man hat die Besonderheit, dass sie auch den Ersatz eines sogenannten immateriellen Schadens gewährleistet. Das heißt, ich kann, wenn ich von einem Datenleck betroffen bin, nicht nur den Schaden geltend machen, der mir dadurch tatsächlich entstanden ist, zum Beispiel allfällige Rechtsverfolgungskosten oder dergleichen oder Verbesserung der Implementierungsmaßnahmen, sondern ich kann zum Beispiel auch den immateriellen Schaden geltend machen. Und der immaterielle Schaden ist halt einfach das Risiko, das Gefühl, das ungute Gefühl, untechnisch gesprochen, das ich habe, dass meine personenbezogenen Daten unkontrolliert in der digitalen Welt herumschwirren. Ja, das ist natürlich etwas nicht Greifbares, das muss dann im Einzelfall auch entsprechend belegt werden und die österreichischen Gerichte sind bei der Zuerkennung des immateriellen Schadenersatzes eher zurückhaltend, also da bewegen wir uns im Bereich von ca. 500 Euro aufwärts, aber jetzt nicht, das sind jetzt nicht also Kosten von 10.000 Euro und dergleichen. Allerdings besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich das summiere. Also überlegen Sie mal, im Rahmen einer Sammelklage, wenn Sie da jetzt, sag ich einmal, 1.000 Personen vertreten, jede Person macht einen immateriellen Schaden von 500 Euro geltend, da kommen schon ordentliche Summen zusammen. Also das kann unter Umständen dann noch unangenehmer sein als ein allfälliges Verfahren vor der Datenschutzbehörde. Ein paar Beispiele aus der Rechtsprechung der Datenschutzbehörde. Wir hatten hier einen Beschwerdefall, also das heißt, da wurde Beschwerde erhoben von einer Beschwerdeführerin in diesem Fall. Die hat sich gegen ein Ministerium beschwert. Da ging es auch um die Verarbeitung personenbezogener Daten zu ihrem Sexualleben und hat behauptet, dass das Ministerium unzureichende Datensicherheitsmaßnahmen treffen würde, um einen unberechtigten Datenabfluss nach außen zu verhindern. Hat das aber nicht näher belegt. Das hat dann dazu geführt, dass die Datenschutzbehörde diese Beschwerde abgewiesen hat. Sie finden sie auch im Rechtsinformationssystem mit der Begründung, und das ist doch sehr wesentlich, dass jetzt eine einzelne Person keinen subjektiven, das heißt durchsetzbaren Anspruch hat, dass ganz bestimmte Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Also das heißt, ich kann jetzt nicht gegenüber einem Unternehmen oder einer Behörde verlangen, dass ganz bestimmte Datensicherheitsmaßnahmen, die ich mir vorstelle und von denen ich glaube, dass sie angemessen sind, ergriffen werden. Dieses Recht habe ich nicht. Das muss man dazu sagen, das wurde auch vom Bundesverwaltungsgericht entsprechend bestätigt. Was ich allerdings schon machen kann, ich kann bei einer Beschwerde geltend machen, dass mein Recht auf Datenschutz verletzt wurde, weil in meinem ganz konkreten Fall unzureichende Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen wurden. Und das war hier der Fall. Da gab es einen minderjährigen Beschwerdeführer, der wurde von seinem Vater vertreten, hat eine Beschwerde eingebracht bei der Datenschutzbehörde mit der Behauptung, dass eine Dating-Plattform unzureichende Datensicherheitsmaßnahmen ergriffen hat, weil sein Sohnemann anzügliche E-Mails bekommen hat von dieser Dating-Plattform. Und da hat sich dann herausgestellt, das war eine Dating-Plattform, die zum damaligen Zeitpunkt zumindest noch ihre Niederlassung in Österreich hatte, dass die keine adäquaten Datensicherheitsmaßnahmen im Sinne eines Double Opt-in implementiert hat. Das heißt, man konnte sich bei dieser Dating-Plattform mit einer E-Mail-Adresse anmelden. Das musste nicht einmal die eigene sein und dann war man quasi drinnen. Und offensichtlich hat irgendjemand dann die E-Mail-Adresse halt zufälligerweise vom Sohnemann erwischt und der hat dann natürlich entsprechende Werbemaßnahmen bekommen. Üblich wäre dann, das ist als Mindestvoraussetzung ein sogenanntes Double Opt-in. Das kennen Sie wahrscheinlich. Ich melde mich an mit einer E-Mail-Adresse, dann bekomme ich auf diese E-Mail-Adresse eine entsprechende Bestätigung bzw. einen Zugangscode. Den muss ich eingeben und erst dann bin ich drinnen. Das war bei dieser Dating-Plattform, wie gesagt, nicht der Fall. Und in dem Fall hat dann die Datenschutzbehörde auch eine entsprechende Rechtsverletzung festgestellt, was dann auch zur Folge gehabt hat, dass diese Dating-Plattform ins europäische Ausland übersiedelt ist. Ja, die hat sich dann in Österreich nicht mehr wohlgefühlt scheinbar. Also das ist, glaube ich, ein relativ gutes Beispiel dafür, finden Sie auch im Rechtsinformationssystem, wie unzureichende Datensicherheitsmaßnahmen sehr wohl individuell aufgegriffen werden können. Von den Verwaltungsstrafen her stehen hier, das muss man dazu sagen, bei Verstößen gegen Artikel 32 der Datenschutzgrundverordnung Geldbußen von bis zu 10 Millionen Euro oder im Fall eines Unternehmens von bis zu 2% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahres im Raum, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Und der Europäische Gerichtshof hat mittlerweile klargestellt, dass Unternehmensumsatz in dem Fall Konzernumsatz heißt. Also das heißt, wenn ein Unternehmen Teil eines Konzerns ist, dann wird für die Strafbemessung nicht der individuelle Unternehmensumsatz herangezogen, sondern der gesamte Konzernumsatz. Und wenn dieser Konzern weltweit tätig ist, dann kommt man natürlich auf entsprechende Summen. Ja. Und wie gesagt, die Obergrenze hier sind nicht 10 Millionen Euro, sondern im Fall eines Unternehmens bis zu 2% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes. Das ist allerdings keine starre Grenze, sondern wie immer in einem Strafverfahren oder Verwaltungsstrafverfahren sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, ob der Verstoß vorsätzlich oder fahrlässig begangen wurde, natürlich und wie groß die finanzielle Leistungskraft des Unternehmens ist. Allerdings, wie gesagt, Bemessungsgrundlage ist der Umsatz, ja, und nicht der Gewinn. Also das macht schon einen feinen Unterschied. Gut, hier in dem Fall hat die Datenschutzbehörde gegen ein Kreditinstitut wegen unzureichender Datensicherheitsmaßnahmen eine Geldstrafe von 4 Millionen Euro verhängt. Was war das Problem? Dieses Kreditinstitut, und man muss dazu sagen, von Kreditinstituten erwartet die Datenschutzbehörde, dadurch, dass es doch in aller Regel Institute sind, die über eine gewisse finanzielle Schlagkraft verfügen, schon Datensicherheitsmaßnahmen, die deutlich über dem liegen, was von einem normalen Unternehmen verlangt werden kann. Auch deshalb, weil natürlich die Kreditinstitute wesentlich stärker reglementiert sind als viele andere Unternehmen. Hier in dem Fall war es so, dass bei diesem Kreditinstitut die gesamte Kundenadministration einschließlich der Kontoverwaltung über eine zentrale Excel-Liste erfolgt ist. Die ist zentral abgespeichert worden und die einzelnen Filialen konnten dann entweder zur Gänze oder teilweise auf diese besagte Excel-Liste zugreifen. Wie ist das Ganze ins Rollen gekommen? Es wurde der Datenschutzbehörde von diesem Kreditinstitut eine Meldung über die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten erstattet. Und zwar hat eine Bedienstete anlässlich des Weltspartages die Anweisung bekommen, ein E-Mail zu schicken an alle Kundinnen und Kunden, die von ihr betreut sind. Und das dürfte sie offenbar unter sehr großem Zeitdruck gemacht haben und hat diesem E-Mail unbeabsichtigterweise einen Teil der Excel-Liste angehängt, womit über 600 Personen Informationen zu Kontoinformationen zu anderen Personen bekommen haben, die sie eigentlich überhaupt nichts angehen. Ja? Und dann hat die Datenschutzbehörde das zum Anlass genommen, die Datensicherheitsmaßnahmen in diesem Unternehmen zu prüfen und hat dann, wie gesagt, festgestellt, dass diese Kundenverwaltung ausschließlich über eine ungesicherte Excel-Tabelle erfolgt, auf die auch alle zugreifen können. Das heißt, die war nicht passwortgeschützt oder sonst irgendetwas und hat dann in weiterer Folge wegen unzureichender Datensicherheitsmaßnahmen, wie gesagt, eine Geldbuße von 4 Millionen Euro verhängt. Das wurde dann, aus welchen Gründen auch immer, vom Bundesverwaltungsgericht auf 50.000 Euro zurückgestutzt, also doch eine sehr drastische Reduktion. Und die Datenschutzbehörde hat das dann auch zum Anlass genommen, eine Amtsrevision zu erheben, weil wir der Ansicht sind, dass erstens einmal die Reduktion zu Unrecht erfolgt ist und zweitens, dass das Bundesverwaltungsgericht auch die falschen Umsatzzahlen für die Berechnung der Strafe herangezogen hat. Also man wird dann sehen, was der Verwaltungsgerichtshof macht. Aber wie gesagt, es stehen unter Umständen für die Verletzung von Datensicherheitsmaßnahmen doch Millionen Strafen im Raum. Ein bemerkenswertes Urteil des Europäischen Gerichtshofes, es ist vielleicht auch wichtig, wenn jetzt irgendjemand von einem Datenvorfall, von einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten betroffen ist, also zum Beispiel ein Hackerangriff, dann heißt das nicht per se, dass die ergriffenen Datensicherheitsmaßnahmen unzureichend waren. Das war nämlich eine Frage, die das vorliegende Gericht an den EuGH gestellt hat. Die Frage war, wenn es zu einer Verletzung kommt, ist das quasi schon ein Beleg und ein Beweis dafür, dass die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen unzureichend sind. Das hat der EuGH gesagt, nein, das ist kein Beleg dafür. Man muss sich das immer im Einzelfall anschauen, wobei dann der Verantwortliche zu beweisen hat, dass die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen im konkreten Fall ausreichend waren und diesem Risiko auch angemessen waren. Und, das muss man auch dazu sagen, es ist eine Nachweispflicht des Verantwortlichen. Und das ist natürlich etwas, was jetzt der Datenschutzbehörde oder auch den Zivilgerichten das Leben ein bisschen leichter macht, weil wir nämlich nicht nachweisen müssen, ob die konkreten Datensicherheitsmaßnahmen ausreichend waren, sondern es ist eine Pflicht des Verantwortlichen, uns gegenüber nachzuweisen, dass die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen ausreichend waren. Also das macht natürlich bei der Ermittlung und bei der Beurteilung doch einen kleinen, aber sehr wesentlichen Unterschied. Der Europäische Datenschutzausschuss. Der Europäische Datenschutzausschuss ist der Zusammenschluss aller Datenschutzaufsichtsbehörden der Europäischen Union und der EFTA-Staaten. Und wir arbeiten natürlich in dem Sinne sehr intensiv zusammen und haben, was jetzt die Datensicherheitsmaßnahmen betrifft, auch ein entsprechendes Dokument verabschiedet, das Sie gerne auch im Internet einsehen können, wo jetzt natürlich, sage ich mal, die Rechtsansicht aller Aufsichtsbehörden in Europa zum Ausdruck kommt. Erwähnen möchte ich in dem Zusammenhang auch ein EU-finanziertes Projekt, das die Datenschutzbehörde gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Österreich derzeit im Laufen hat. Das heißt DSGVO für KMU. Das heißt, da geht es darum, die eher, sage ich einmal, teilweise schwer verständlichen Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung für kleine und mittelständische Unternehmen leichter verständlich zu machen in Form von Erklärvideos und dergleichen. Das ist derzeit im Laufen und soll bis nächstes Jahr abgeschlossen sein. und dann ein bereits abgeschlossenes Projekt, das federführend von unseren Kollegen in Kroatien betrieben wurde. Das Projekt heißt dann ARC 2 bzw. Olivia. Das ist so etwas Ähnliches, was wir jetzt mit der Wirtschaftskammer Österreich machen, allerdings bereits abgeschlossen. Das ist quasi auch ein virtueller Chatbot, die Olivia, die dann konkrete Antworten gibt auf Fragen zur Datenschutzgrundverordnung. Können Sie sich auch gerne anschauen. Es ist nicht auf Deutsch verfügbar, sondern nur auf Englisch und Kroatisch, aber das sollte jetzt, glaube ich, auch kein allzu großes Problem sein.
Recht herzlichen Dank, Herr Dr. Schmiedl, für die sehr kompetenten und informative Ausführungen zu dem Thema. Bei den KMUs und EPUs muss man natürlich auch noch anmerken, dass die eben in einer ganzen Lieferkette tätig sind. Das heißt, sie sind Zulieferer für große Unternehmen. Auch dort sind KMU verpflichtet, ihre Datensicherheit und Informationssicherheit nachzuweisen. Der Dr. Schmiedl hat vorhin erwähnt, dass die TOMs in ein Rechtsgebilde eingebunden sind. Es gibt starke Informationsverpflichtungen, die Unternehmen haben gegenüber Bürgern und Personen, die Auskunft begehren über Datenschutz. Recht auf Auskunft, Recht auf Korrektur, Recht auf Löschung und dergleichen. Und von daher bilden in diesem Kontext die TOMs eine wichtige Grundlage für die Unternehmen zur Absicherung der Systeme, aber auch in Prüfverfahren, die immer wieder anstehen. Und dort haben wir jetzt uns als Fachgruppe entschlossen, diese TOMs zu entwickeln. Es ist ein mehrjähriger Prozess gewesen unter der Leitung von Wolfgang Fieler. Und ich darf dir jetzt das Wort übergeben.
Danke. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, weil Sie mir ein paar Dinge bereits vorweggenommen haben. Und das finde ich insofern positiv, weil Sie darauf hingewiesen haben, die Problematik des Stands der Technik. Und Kollege Juttmann, ihr habt ja von den Gerichtssachverständigen sogar eine Veranstaltung gehabt, eine ganztägige im Vorjahr, wo es darum ging, was versteht man unter dem Stand der Technik. Gut, wir haben uns das in der Fachgruppe zu Herzen genommen und haben hier ein Standardwerk entwickelt, das unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht ist. Was heißt das konkret? Jeder, der Zugang zum Download-Link hat, darf sich dieses Standardwerk herunterladen, er darf es ändern und er darf es sogar verkaufen. Die einzige Auflage ist, er muss den Peter Gelber und mich als Autoren nennen. Was ist der Unterschied zwischen einem Juristen und einem Techniker? Ein Jurist arbeitet mit Texten. Wir Techniker, wir arbeiten mit Bildern. Und ich darf Ihnen ein solches Bild hier aufzeichnen. Für visuelle Typen ist hier sofort erkennbar, dass die Implementierungskosten eine wesentliche Rolle spielen, ob ein gewisses Sicherheitsniveau erforderlich ist oder nicht. Und Sie haben das Beispiel vom Bäcker gebracht. Das hat mich fasziniert, weil das ist nämlich auch mein Beispiel. Ich sage immer, der Bäcker ums Eck, der wird eine Gebäudesicherung wahrscheinlich nicht benötigen. Und da sieht man bereits diese gesamte Bandbreite an Einflussgrößen. Was sind noch Einflussgrößen? Die Anzahl, Art, Umfang, Umstände und die Zwecke der Verarbeitung. Auch dieses Beispiel haben wir gelernt, nämlich eine Patientenakte wird höhere Sicherheitsmaßnahmen benötigen als beispielsweise eine normale Faktur, wenn man bei Konrad irgendeine Komponente eingekauft hat. Und immer dann, wenn es um Risiko geht, spielen zwei Faktoren eine große Rolle, nämlich die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass dieses Risiko eintritt. Und das zweite ist natürlich die Schwere des Risikos. Wir haben hier eigentlich vier Dimensionen in diesem Bild aufgezeichnet, nämlich Stand der Technik ist einerseits allgemeine Anerkennung, andererseits Bewährung in der Praxis. Und von links Stand der Wissenschaft und Forschung. Das heißt, die Wissenschaft ist immer einen Schritt voraus und diametral entgegengesetzt sind allgemeine anerkannte Regeln der Technik. Ein Satz, den wir voriges Jahr bei der Veranstaltung des Öfteren gehört haben. Was haben wir gemacht? Wir haben dieses Standardwerk verfasst als Nachschlagewerk. Das ist Kapitellektüre, sondern wenn man überlegt, TOMs umzusetzen, dann kann man hier nachschauen, was heißt es mit einer Zwei-Faktoren-Authentifizierung oder brauche ich sogar mehrere Faktoren, nicht nur zwei? Wir wollen dieses Nachschlagwerk den KMUs zur Verfügung stellen, damit die eine Orientierungshilfe haben, in welchen Fällen sie welche Sicherheitsstufe vorsehen sollen. Als Zweites haben wir uns gedacht, dass wir dieses Werk als Benchmark für Sachverständige verwenden, die vielleicht beurteilen müssen, ob irgendwelche TOMs ausreichend sind oder nicht. Und last not least, wir wünschen uns natürlich, dass die Datenschutzbehörde ebenfalls unser Standardwerk als Benchmark verwendet, dort, wo es darum geht, zu begründen, warum ein Bußgeld eingefordert wird oder auch nicht. Wem gehören diese Nachschlagwerke oder das Nachschlagwerk? Eigentümer ist die Kammer, insbesondere die Fachgruppe für Informationstechnologie. Die meisten Mitglieder haben ja daran auch mitgearbeitet. Und ich habe schon erwähnt, sie können es bis hin zu verkaufen. Damit übergebe ich, glaube ich, gleich fliegend an den Peter.
Ja, wunderbar. Danke für deine Ausführungen. Ich darf ein weiteres Mitglied unserer Fachgruppe vorstellen, der Peter Gelber, langjährig und voller Energie, ist er bei uns tätig in der Fachgruppe und mitverantwortlich für die TOMs. Ich darf dir das Wort übergeben.
Dankeschön. Was ich Ihnen in dem Beispiel hier darstellen möchte, ist die Form, wie üblicherweise Ransomware-Angriffe eigentlich geplant werden, umgesetzt werden, welche Auswirkungen es unter Umständen haben kann. Und auch Ihnen sagen am Ende, wo könnten Sie ein bisschen nachschauen? Ja? Wo gibt es eigentlich Zusammenhänge zu den TOMs, die wir hier umgesetzt haben in der Fachgruppe? Das Erste ist, warum reden wir überhaupt über Ransomware? Ja? Jeder, irgendwie kommt das immer vor. Ich habe so eine deutsche Variante genommen. Am Ende des Tages soll das nichts anderes sagen. Ich habe da diese drei Gruppen, die sind halt dokumentierte Cyberangriffe in Deutschland zwischen 1. Jänner und 9. September. Und man sieht, dass diese Ransomware-Geschichte in Wirklichkeit einen wesentlichen Beitrag zu diesen ganzen Themen herausarbeitet. Diese Summen, ja, sieht man eh sofort, 11 und 1 ist nicht 14, das sind nur die Top 3 herum und unten, was in welcher Relation ist es eigentlich im Gesamtheitlichen zu betrachten. Wir sollen sie mit Ransomware in Wirklichkeit beschäftigen. Wie schaut denn sowas überhaupt aus? Und da haben wir gedacht, man macht das ein bisschen plakativ. Wie geht man da üblicherweise vor? Es gibt einen Einbruchsversuch, dann gibt es eine Ausbreitung, eine Zielauswahl, die Datenextraktion, Verschlüsselung und die Erpressung am Ende des Tages ist eigentlich das Geschäftsmodell, das da dahinter steht. In Wirklichkeit wollen die alle Geld verdienen. Ja. Der Einbruch erfolgt meist über Schwachstellen oder, und das ist eine wichtige Sache, kompromittierte Zugangsdaten. Bitte, bitte verwenden Sie mal keine Passwörter, die Sie in irgendwelchen Social Medias drin haben. Überlegen Sie nach, warum wir Zwei-Faktor-Authentifizierung machen. Damit nimmt man schon ein bisschen den Druck aus dem Ganzen ein bisschen heraus. Es gibt natürlich auch sowas, diese bekannten Schwachstellen, ja, das ist ja auch immer so ein wunderbares Wort. Es gibt sogenannte Zero-Day-Schwachstellen. Das heißt, dagegen können sie fast nichts machen. Das Einzige, was machen können oder wie sie dem ein bisschen entgegenwirken können, bedeutet, dass sie hergehen, eigentlich Patches verwenden, das wirklich regelmäßig machen und unter anderem sozusagen sie ein bisschen informieren, was rennt da gerade im Umfeld. Nicht leichtfertig mit ihren Daten bitte umgehen. Dann passiert üblicherweise eine Ausbreitung im Netzwerk. Na, der ist eingebrochen, das war ja, ist auch sehr unangenehm und so weiter, aber am Ende des Tages geht es darum, was macht denn der da im Hintergrund? Eigentlich geht es um diese sogenannte Ausbreitung. Große Firmen gehen her und zonieren in einem Netz. Das heißt, ich kann eigentlich als Anwender jene Teile irgendwie betrachten, die für mich zugänglich sind. Als KMU rate ich Ihnen, wirklich, passen Sie mal auf mit dem, was Sie wann wo machen. Ja? Gehen Sie unter Umständen mit einem zweiten User ins große, weite Internet, der keine Rechte hat. So kann man als kleines Unternehmen sich auch ein bisschen besser schützen. Was macht der übliche sozusagen Angreifer? Der geht her und sucht sich seine kritischen Systeme, die sie haben. Ein Klassiker da drinnen ist, wenn man das halbwegs gescheit beherrscht, im negativen Sinne, ist das, dass ich mir zuerst durch, welche Backups haben sie. Ja? Ich schaue nach, es gibt da sozusagen eine Handvoll Backup-Systeme oder sagen wir so, keine 20, die üblicherweise verwendet werden. Und ich schaue an, dann weiß ich bereits, wenn ich das mitkriege, was sie da drinnen haben, ja, an Backup-Systemen, weiß ich, wo ich hinschauen muss. Ja? Das ist nicht schwierig, üblicherweise. Eines der Themen, das man da sofort ansprechen kann, ist, überlegen Sie noch, ob die wirklich alle online sein müssen, immer zugänglich sein müssen. Schalten Sie das irgendwie dazu. Ja? Solche Strategien kann ich im Hintergrund verwenden, damit ich am Ende des Tages zumindest diesen Angreifer das Leben ein bisschen schwerer mache. Ja? Also das ist eine der Zielsetzungen. Üblicherweise passiert dann noch Folgendes. Wenn er wirklich erfolgreich ist, holt er sich auch Daten runter. Das heißt, er extrahiert von ihren Systemen Daten und übermittelt sie selber. Das hat den Hintergrund, weil er natürlich damit mehr Druck aufbauen kann. Wenn ich irgendwas veröffentlichen muss, als Geschäftsmodell gedacht, dann geht es immer in die Richtung, ich muss dem anderen irgendeinen Beweis liefern, dass das tatsächlich ernst ist, was ich da tue. Und im nächsten Schritt verschlüsselt er. Das ist das, was dann immer sozusagen mitkriegen. Dann passiert nichts anderes als in Wirklichkeit. Es gibt halt Tools da dafür, wo ich sage, das und das System sozusagen verschlüssel ich so und so. Und last but not least, er kommt eigentlich, das ist denn sein Ziel, mit Geldforderungen auf Sie zu. Sie kommen dann in das Thema Geldwäsche, ja, wenn Sie in Kryptowährung überweisen müssen etc. Das kann man alles vorab einmal sozusagen planen, trainieren, ansehen. Da kann man sich darauf wappnen. Es ist ja besser, ich weiß zumindest, oder ich gehe von der Idee aus, ich bin gewappnet, ich weiß, welche Vorgangsweisen ich mailen muss, damit ich das da sozusagen dann tatsächlich abwickeln kann. Sie können nicht zur Bank gehen und sagen, ich überweise jetzt 10 Bitcoins. Das funktioniert so nicht, ja. Das Problem ist am Ende des Tages, Sie haben ja keine Zeit. Zu dem Zeitpunkt wollen Sie alles haben und so weiter und so fort. Und Sie wollen zeitlich das auch umsetzen. Wir haben hier, habe ich versucht, einmal zu sagen, welche Kapitel in unseren Toms sozusagen referenzieren Sie da drauf hin, ohne da jetzt in die Details zu gehen. Ich habe versucht, Authentifizierung ist klar Passwortthema in den KMUs. Ja. Ganz klar, wenn sie ein bisschen größer sind, haben sie vielleicht Zonen eingerichtet. Das heißt, dass er nicht von A nach B kann. Das bedienen Sie über dieses Rollen- und Rechte-Konzept. Die überlegen wir eigentlich vorher, was ich da eigentlich mache damit. Ja. Schauen Sie, dass Ihre Endgeräte ja wirklich verschlüsselt sind. Heute ist ja das kein Thema mehr. Heute kann ich einen BitLocker drauflegen, aktuell zumindest, ja, und kann sagen, okay, mein Schleppit ist verschlüsselt. Ja. Eins der Themen ist, was machen Sie, wenn Sie das nicht haben? Jemand klaut Ihnen den Laptop. Ich war selbst involviert in meinem vorigen Leben, sage ich mal so. Da haben sie Auftragsdiebstähle gemacht, ja. Immer dann, genau zu dem Zeitpunkt, wo wir Angebote in Millionenhöhe abgegeben haben. Dann geht's ab, ja. Vielleicht für Sie nicht so entscheidend, aber inhaltlich kann das passieren. Und wenn Sie einen Laptop hinten auf der Rücksichtsbank liegen habt, na, das ist aber schon fahrlässig, ja. Sage ich mal so, weil den jeder sieht, ja. Also das muss man dann berücksichtigen. Tatsache ist, was gibt's denn für Präventivmaßnahmen jetzt zum Schluss? Eben wie gesagt, es gibt technische Maßnahmen. Bitte machen Sie mal aktuelle Software-Updates, ja. Auf der einen Seite habe ich ein Betriebssystem, auf der anderen Seite habe ich irgendwelche Applikationen. Und am Ende müssen die trotzdem miteinander können. Ich darf da nicht irgendwie wild miteinander herumgeben. Antivirus-Software und Firewalls, glaube ich, ist heute Stand, den man hoffentlich überall einhält. Und wenn Sie ja Datensicherung hoffentlich machen, das ist das letzte Netz, das Sie haben bei Ransomware, ist die Datensicherung. Ja? Dann sind Sie nur dessen bewusst, nicht immer online halten. Nicht, weil es bequem ist. Ja? Man geht einfach hin, geht auf die Daten, klickt drauf, boom, zack, ich habe das File wieder, wenn ich es irrtümlich gelöscht habe. Ja? Das ist ja eigentlich der Zugang, den viele haben. Aber Sie öffnen damit dem anderen die Möglichkeit, dass Sie in Wirklichkeit hier, dass der eine Verschlüsselung darüber macht und Ihre Datensicherung ist wertlos. Ja? Netzwerksegmentierung, habe ich gesagt, machen nur die Großen üblicherweise. Und bei der Mitarbeiterschulung, also nehmen Sie die ernst in den Bereich, bitte gehen Sie dahin, dass Sie eine Sensibilisierung zusammenkriegen, ja? Dass der nicht einfach, aber wenn es bequem ist, mit irgendeinem Stick von zu Hause kommt und hinein und wir sind schon fertig. Ja? Und das Problem ist, dass genau hier Dinge auf einmal stattfinden können, die Sie nicht wollen. Vereinbaren, sollten Sie einen Betriebsrat haben oder sollten Sie irgendein ähnliches Gremium in Ihrem Unternehmen haben, vereinbaren Sie mit ihm, was passiert, wenn das Unternehmen steht. Da brauchen Sie keine 30 Mitarbeiter auf einmal. Ja? Bitte gehen Sie da drauf ein bisschen ein und lernen Sie auch den Mitarbeitern, wie relativ sozusagen man einen ersten Schritt setzen kann, um uns diesen Phishing-Attacken nicht ausgeliefert zu sein. Es geht eigentlich einfach, ja. Zumindest fahren Sie mit der Maus am besten einmal da drüber, machen Sie keine irgendwelchen externen Dateien auf, etc. Schauen Sie, dass Ihre Virenscanner aktuell sind, etc. Und was auch gern vergessen wird, man kann im Vorfeld einen Notbetrieb sozusagen definieren. Ich kann sagen, was mache ich denn im Falle des Falles? Ja? Ich kann mich darauf zumindest vorbereiten. Und denken Sie an so Dinge wie manueller Notbetrieb. Was passiert denn eigentlich in Wirklichkeit? So, jetzt drehen wir alle PCs ab. Na, können wir keine Rechnungen mehr ausstellen. Was passiert denn? Sind wir dann tot? Ja? Solche Fragestellungen habe ich auf einmal. Und zum Schluss möchte ich nur darauf hinweisen, Bankverbindungen. Ja? Reden Sie mit Ihrer Bank, wie das geht, wenn Sie wirklich Krypto haben. Bitte, bitte passen Sie mal ein bisschen auf. es ist niemand, da schließe ich niemanden aus, ja, ist davor gefeit, zu sagen, ich werde nicht Opfer eines Angriffs. Wichtig ist, dass ich mich erholen kann und dass ich mich wehren kann dagegen, ja, dass ich nicht zahlen muss. Das sind die Faktoren. Danke.
Danke für die Ausführungen. So, ich darf auch noch kurz ein bisschen was berichten. Wir haben die defensive Seite hier gehört. Das heißt, man nennt das Blue Team. Das heißt, das sind die Verteidiger. Die Unternehmen schützen die internen Administratoren. Aber ich habe dazu mal im Cybersicherheitsbereich promoviert auf der TU Wien. Und begonnen hat es bei mir so, dass ich meine Dissertation geschrieben habe und den Professor kaum erreicht habe. Ich habe ihn angerufen, war nicht da. Irgendwann einmal hat mich es genervt. Und dazu mal hat es ein Kommando gegeben. Das hat Finger geheißen. Ja, ein Finger auf die E-Mail-Adresse und das hat man zurückgeliefert, wann der Professor das letzte Mal auf die Tastatur gedrückt hat. Ja, als ich das gewusst habe, also innerhalb von 5 Minuten oder die letzten 3 Minuten, habe ich angerufen und habe gesagt, ob ich ihn kurz sprechen kann. Ja, also es gibt namhafte Beispiele. Uns als Ziviltechniker und auch Gerichtssachverständige ist kaum etwas untergekommen, das wir noch nicht kennen in dem Bereich. Ja, also es gibt Fälle, wo die Mitarbeiter Daten stehlen, das wissen wir. Es gibt Mitarbeiter, die die Vorstände über Remote-Tools überwachen. Es gibt viele Beispiele, die da hineinspielen. Es gibt junge Kriminelle, die stehlen Sexcoins. Der hat ein weltweites Netz gehabt, wo er seine Spuren verwischt hat und. Es gibt eine Vielzahl von Themen in dem Zusammenhang. Aber lassen Sie mich kurz das Thema Ransomware-Angriff von einem Ziviltechniker machen. Bei diesen aktiven Angriffen auf Unternehmen, das heißt, wir simulieren Hackerangriffe, ist es so, dass man hier ein dementsprechendes Wissen braucht. Und wir haben, bevor wir sowas durchführen, immer ein Drehbuch, das wir erstellen. Dort unterschreibt der Vorstand, wir als Dienstleister, aber auch der Betriebsrat. Ja, ganz eine wichtige Institution in dem Zusammenhang, weil wir natürlich auch auf personenbezogene Daten zugreifen. Lassen Sie mir ein kurzes Beispiel geben. Wenn wir angreifen, Bankenbereich, im Gesundheitsbereich mit Krankenhäusern mit 5000 und mehr Mitarbeitern, wie kommen wir zu unseren Daten? Es funktioniert eigentlich auf Knopfdruck, also ein Klick sind die Daten entfernt. Weil was tun wir am Anfang? Wir haben Werkzeuge, in denen man mit einem Klick gesamte Informationen von Facebook bekommt. Das heißt, wir extrahieren die Daten aus Facebook, ja. Wir extrahieren die Daten aus LinkedIn, ja. Das heißt, die Mitarbeiter stellen sich da, ich arbeite dort in der und der Abteilung. Das heißt, wir holen uns dann ein Sample von 500 Daten aus den öffentlichen Medien oder Online-Systemen, Social Media und bereiten dann die Angriffe vor mit Phishing-Mails, gefälschten Mails oder im Ransomware. Wir entwickeln eigene Virenprogramme, wo wir versuchen, an der Firewall vorbeizukommen. Das schaffen wir auch. Und wie gesagt, es ist immer ein Wettlauf zwischen Gut und Böse. Aber wir haben bis jetzt jedes Unternehmen erwischt. Und obwohl sie sehr, sehr hohe Sicherheitsstandards haben, aber eine wichtige Komponente ist eben das Einfallstor Mensch. Und wenn man einmal geklickt hat, dann haben wir sie meistens schon. Ja, also mit Schadsoftware, die als PDF-Dokument gekennzeichnet ist. Und wenn wir uns da festsetzen können auf einem Server, dann bauen wir einen Command-and-Control-Server auf, verstecken uns so, dass uns die Administratoren nicht finden. Ja, und es gibt dann Unternehmen, die sagen nach 14 Tagen, bitte sagt mal, wo ihr euch versteckt habt und wie ihr diesen Command-and-Control-Server steuert. Also das sind Sachen, die wir tun als Ziviltechniker und da gibt es eben die rechtliche und technische Komponenten. Wir haben hier noch ein Bild, ein Lagebild vom Innenministerium zum Thema Kriminalitätslage. Im Bereich der Ransomware halten wir uns aktuell in Österreich ziemlich stabil, was die Angriffe und dergleichen anbelangt. Also von dort her ist es so, dass wir eben auch im Bereich der Ransomware-Entwicklung Prüfungen durchführen. Wir übernehmen die Kontrolle ihrer Netzwerke, das tun wir immer wieder. In dem Zusammenhang ein hohes Know-how ist gefordert. Und wenn es zu einem Angriff kommt und Daten gestohlen werden, da sitzen wir vor fast 20 Leuten im Unternehmen. Wer ist dort dabei? Die Geschäftsführung, Rechtsabteilung natürlich, der Leiter der IT, der Compliance-Verantwortliche, der CISO, der Informationssicherheitsverantwortliche, der Datenschutzverantwortliche, ja, der für die Geldwäsche zuständig ist auch. Also wir haben da große Aufmerksamkeit, wenn es zu diesen Vorfällen gekommen ist. Ja. Und von daher ist eben das Thema des risikobasierten Ansatzes dementsprechend wichtiger.
Ich möchte 2 Beispiele bringen, wo mit der Begründung, dass die umgesetzten TOMs entweder nicht geeignet oder nicht ausreichend waren, Bußgeld verhängt wurde. Das erste Beispiel stammt aus Österreich, ist durch die Medien gegangen, Sie werden es kennen. Da war es so, dass ein Testlabor für Covid-19 zu wenig TOMs umgesetzt hatte, also mangelhaft, und deshalb Daten zu verkehrten Empfängern gelangt sind. Nichtsdestotrotz hat sich der Verantwortliche, also für jene, die das nicht wissen, was das ist beispielsweise ein Vorstand oder ein Geschäftsführer in einer Firma, der Verantwortliche hat sich geweigert, die Betroffenen zu informieren. Immer dann, wenn ein Datenschutzvorfall passiert, dann muss man abwägen, ob eine Information der betroffenen Personen erforderlich ist oder nicht. Der hat das verweigert und hat auch weder einen Datenschutzbeauftragten gehabt, noch hat er den gemeldet an die Datenschutzbehörde. Und außerdem hat er die eigentliche Verarbeitung an ein Subunternehmen übertragen. Das ist ein sogenannter Auftragsverarbeiter, hat aber keinen Auftragsverarbeitervertrag mit denen abgeschlossen. Bußgeld waren 100.000, ist im Vorjahr passiert. Ein ganz aktuelles Beispiel aus Finnland. Vor 3 Wochen sind 1,8 Millionen Euro verhängt worden, weil Bankkunden die Möglichkeit hatten, auf andere Konten zuzugreifen. Und dadurch kam es zu Verlusten. Und das ist natürlich klar, vor allen Dingen bei einer großen Bank. Wir haben gehört, 2% vom Umsatz, das wirkt sich dann natürlich aus. Wir haben eine Auswertung der europaweit ausgesprochenen Bußgelder im Jahr 2024 gemacht und haben dabei nachgesehen, in wie viel Prozent der Fällen wurde der Artikel 32, also genau diese TOMs, die ungenügend waren oder überhaupt gefehlt haben, in wie vielen Prozent der Fällen ist das als Begründung angeführt worden? Und das sind 23%, sprich ein Viertel. Also man sieht hier, welche Bedeutung dieser Artikel 32 in der Datenschutzwelt hat. Sie haben hier eine aktuelle Auswertung der europäischen Strafen, nämlich einmal nach den Bußgeldern und einmal nach der Anzahl der Strafen. Wie schon in den Vorjahren, Irland ist natürlich durch Firmensitz von Meta und so weiter natürlich an vorderster Front mit über 650 Millionen Euro. Das ist schon ein beträchtlicher Geldbetrag. Und man sieht aber beispielsweise Spanien mit in Summe 26.000 Bußgeld, haben aber trotzdem die höchste Anzahl an Strafen ausgesprochen. Das heißt, nicht immer ist das Bußgeld entscheidend, nicht immer ist die Anzahl entscheidend. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Dankeschön.